Ja, fangen wir also an. Die Aufgabe des Übersetzers ist jetzt dieser zweite Text. Ich habe kürzlich eine Einladung bekommen vom Zentrum für Literaturforschung in Berlin. Ne? Also Sigrid Weigel, die auch einmal hier in Japan gewesen ist beim Tateshina-Seminar, ist dort die Vorsitzende. Und da haben sie immer wieder solche Tagungen und Forschungsprojekte. Und also, ja, ich bekomme da immer diese Blätter zugeschickt. Und da gab es am 23. Mai, das ist schon vorbei, eine Tagung. Und zwar ging es dort genau über Cultural Translation. Also Kulturübersetzung war dort das Thema. Dabei wurde auch auf Benjamin Bezug genommen. Nee. Worum ging es da? Also ungefähr resümiere das Argument. Nee. Sie wissen ja, dass es in den letzten ja, 10 Jahren, 20 Jahren kann man schon sagen, solche Postcolonial Studies sehr stark gegeben hat und immer noch gibt, nicht? Also es gibt auch Theoretiker dafür. Und ja, in diesem Kontext also gab es ja so etwas Clash of Civilization, Huntington, dieses Buch eines Amerikaners, der also vom Krieg der Zivilisationen gesprochen hat, gleichzeitig also Ende der europäischen oder westlichen Dominanz, nicht? Und so etwas wie eine Gleichberechtigung sozusagen aller Kulturen, nicht? Gut, das war so die Tendenz. Das heißt, man konnte jetzt über alles Mögliche also forschen. Ähnlich in der Kulturwissenschaft. Zum Beispiel, ja, Kollege Camio hat sich dafür stark gemacht, weil er ja bei Hartmut Böhme in Berlin auch studiert hatte. Und ja, ich kenne ihn ja, weil wir selber da mit Tateshina zu tun hatten damals, als Böhme und Sigrid Weigel eben eingeladen waren. Nun, mittlerweile gibt es so offensichtlich eine Gegenströmung. Und zwar in der Richtung, dass man sich fragt, gibt es vielleicht nicht doch eine Englisch Single Modernity, eine einzige Moderne, die bestimmt wäre seit ungefähr 15, 16 Jahren, also seit dem Ende des sowjetischen Imperiums, nicht, durch die wiederum Englisch Globalized Capitalist Civilization. Nicht? Also die globalisierte kapitalistische Zivilisation hat sich überall durchgesetzt. Nicht? Zumindest eben als ja, Bezugsrahmen. Nicht? Und zwar nicht nur ökonomisch, nicht nur Human Rights, also sozusagen rechtlich als Rahmen, sondern auch kulturell, nämlich als Bezugsrahmen für also alle anderen Kulturen. Das heißt, Single Modernity und Local Modifications, so wird gesprochen jetzt. Ne? Also lokale Modifikationen, Veränderungen, Spezifizierungen. Und von daher hat man auch so diesen Begriff jetzt Glocal. Also lokal und global sozusagen zusammen. Glocal. G-L-O. Ne? Glocal Modernity. Also sozusagen global und lokal zugleich in diesem einen Wort. Glocal. Ne? Ja, und natürlich dabei spielt dann so etwas eine Rolle wie hybride Formen, nicht? Und naja, selbst alternative modernen modernen, wenn man das sagen will, modernen im Plural. Ne? Wie aber, Entschuldigung, jetzt zieht es sehr stark. Entschuldigung.
Also, verdammt, so.
Ja. Oh. Aber nicht, dass ich hier irgendetwas kaputt mache. Sorry, ja, vielleicht. Entschuldigung, aber leider bin ich ein bisschen sehr empfindlich.
Sensibilität
ist wichtig, ne?
Für die Umwelt. Ja. Also, Alternativen, die zugleich aber so in diesem globalen Rahmen drinnen sind. Und natürlich in diesem Zusammenhang wird dann die Frage der Übersetzung ganz besonders wichtig. Ne? Also Übersetzung, nämlich dieser unterschiedlichen, gleichsam Modifizierungen, dieser Ungleichzeitigkeiten, ne? Also zeitlich sozusagen, ne? Bezogen eben auf eine doch irgendwie einheitliche Konzeption. Ja. Ne? Also das schicke ich einfach mal voraus als Idee, und das hat mich eben überrascht, weil das sehr nahe eigentlich an bestimmten, also Gedankengängen ist, die Benjamin etwa hier in der Aufgabe des Übersetzers also sich gestellt hat. Freilich natürlich in ganz anderen Zusammenhängen. Mhm. Ne? Gleichwohl, also dieses logische Konzept der Übersetzung, ne? Das doch mindestens Ähnlichkeit in der Problemstellung aufweist. Ne? Von
weil,
daher,
weil, ja bitte. Weil dieser Übersetzung spielt die englische Sprache eine dominante Sprache.
Ja, natürlich.
Ja, also die
ja, das ist okay. Wahr. Ja. Natürlich, colloquial ist so ein englischer Ausdruck. Deshalb habe ich ja auch die englischen Begriffe genannt. Ne? Weil, um sozusagen Gehalt und Form gleich zu kennzeichnen. Ne? Eigentlich müsste man, wenn man da spricht, müsste man sofort ins Englische wechseln. But I don't like to speak English. I hate it. I can't stand it. Je préfère parler français. Wenn schon, sozusagen, dann lieber Französisch. Das ist auch eine Kolonialsprache. Naja, Deutsch, Gott sei Dank, ist durch die politischen Umstände nicht so sehr Kolonialsprache geworden. Da haben wir doch ein bisschen Glück gehabt im Deutschen. Dafür haben wir eine andere, dunkle Seite. Nicht, aber das erwähnen wir jetzt gar nicht. Das lag vor Benjamin. Ja, also das wollte ich Ihnen einfach nur mal so also anzeigen. Im Übrigen, vielleicht kennen Sie noch Irmela Hijia-Kirschnereit, die lange Zeit hier in Japan gewesen ist, die da bei dieser Veranstaltung im Übrigen auch mitgemacht hat, ne? Ja, als eben deutsche Japanologin. Ne? Und ich erinnere mich auch, wir haben also vor 3 Jahren, als eben sogar 4 Jahren, als Frau Kirschnereit noch hier war, zusammen mit also Mishima und verschiedenen anderen in Kyoto am Goethe-Institut, so einen Versuch mal gemacht, European Studies. Ne? Also wo man versucht hat, so ja, eben nicht nur Englisch, sondern also European Studies, Deutsch, Französisch, Englisch. Aber letztlich war es doch sehr schwierig, weil eben es gibt sehr wenig, die also diese 3 Sprachen zusammen beherrschen. Vor allem natürlich in Japan, ne? Das ist klar. Ne? Also in Japan ist es immer so Englisch und Deutsch oder Englisch und Französisch. Aber Deutsch und Französisch sind hier so, wie soll man sagen, Enemies, also Konkurrenten.
Ne? Ja, Hassliebe.
Ja, vielleicht.
Einer Familie.
Ja. Also deshalb. Aber immerhin, damals gab es auch schon solche Fragen, Ende der Nationalphilologie und so weiter. Ne? Also das sind, und ich meine, Deutsche Bungaku hat ja zuletzt auch so eine Nummer über Nation und Nationalismus gemacht. Ne?
Ah, ja.
Haben Sie mitgearbeitet,
ja.
Schon in der Redaktion. Ne? Ja. Also die Aufgabe des Übersetzers. Der Text ist 1923 zuerst erschienen. Also im Gegensatz zu dem ersten Aufsatz, den wir gelesen haben, ist dieser Text jetzt schon zu Lebzeiten von Benjamin publiziert worden. Und zwar eben, also 2 Jahre nach der Publikation, also zwar 1919 hat Benjamin promoviert in Bern, aber das Buch ist erst später erschienen als Buch. Und dann eben als nächste Publikation, wichtige, ist diese Aufgabe des Übersetzers erschienen 1923 und zwar als Vorrede von Benjamins Baudelaire-Übersetzungen. Also interessanterweise steht da, dass noch 10 Jahre später, ne, 1933, also Weisbach in Heidelberg war der Verlag, 10 Jahre später war noch sehr wenig verkauft gewesen von dieser Publikation. Ne? Das heißt, wahrscheinlich sind die meisten Exemplare dann irgendwie eingestampft worden. Ne, wahrscheinlich. Ne. Keinen Abnehmer gefunden. Also auf dem Buchmarkt war es ja ein großer Misserfolg. Ne. Und deswegen ist ja auch wahrscheinlich gescheitert die Zeitschrift, die Benjamin zur selben Zeit also herausgeben wollte, nicht? Nämlich Angelus Novus, der neue Engel. Diese Zeitschrift ist gescheitert, weil eben der Verleger, also Weisbach in Heidelberg, nach dem ja, Misserfolg oder kaum Erfolg, sagen wir mal, dieser Publikation, das Risiko nicht eingehen wollte. Nicht? Also es gab einfach sehr wenig Leute damals, die so etwas überhaupt ja, aufgenommen hätten. Dagegen gab es im selben Augenblick für Spengler Untergang des Abendlandes ein großes Publikum. Also Spengler Untergang des Abendlandes war ein großer Erfolg zum Beispiel damals. Ne? Benjamin, also dagegen, ja, gar nicht. Also das muss man vielleicht auch wissen. Vielleicht vorher auch noch. Benjamin hat an diesen Gedichten Baudelaires mindestens seit 1914, 15 gearbeitet. Das heißt, er hat in dieser ganzen Zeit immer wieder Gedichte übersetzt, dann verbessert. Und auch am Ende letztlich, das kann man also Briefen entnehmen, war Benjamin gar nicht zufrieden, eigentlich, mit der eigenen Übersetzung. Also ich kann Ihnen zum Beispiel eine Passage zitieren aus einem Brief an Hofmannsthal, Hugo von Hofmannsthal. Also das ist, Moment, 1924, Anfang 1924, da schreibt Benjamin, ich wage es, meinem Baudelaire einige Worte nachzuschicken. Ist mir doch ebenso wichtig wie die Mitteilung dieser Arbeit selbst, die einer kurzen Bemerkung über meine Stellung zu ihr. Von meinen ersten Versuchen einer Übersetzung aus den Fleurs du Mal bis zur Drucklegung des Buches sind 9 Jahre verflossen. Also 1914 bis 1923. Eine Zeit, die mir die Möglichkeit gab, vieles zu verbessern. In ihrem letzten Ablauf aber auch die Einsicht in dasjenige, was unzureichend, dennoch keiner Besserung zugänglich war. Ich habe dabei das ebenso einfache wie gewichtige Faktum im Sinne, und jetzt wichtig, dass die Übersetzung metrisch naiv ist. Metrisch naiv, sagt Benjamin. Damit meine ich nicht sowohl die metrische Haltung der Übertragungen als die Tatsache, dass sie mir nicht im selben Sinne zum Problem geworden war, wie die Vorrede dies von der Wörtlichkeit ausspricht. Also Benjamin sagt, meine eigenen Übersetzungen sind hinter den Anspruch der Vorrede zurückgefallen. Das heißt, ich habe die Aufgabe des Übersetzers nicht erfüllt. So, ne? Meine eigene Aufgabe, die ich mir gestellt habe, habe ich nicht erfüllt. Ne? Und gerade eben in Bezug auf die Metrik. Ne? Aber was meint er mit Metrik? Ne? Das Bewusstsein davon ist mittlerweile mir so deutlich geworden, dass es hinreichende Initiative für neue Übersetzungsversuche in sich birgt. Ich bin der Überzeugung, dass zuletzt nur die metrische Besonnenheit einer Übersetzung der Fleurs du Mal intensiver als die meinigen des Baudelaire'schen Stils teilhaftig macht. Baudelaire'scher Stil. Eines Stils, heißt es jetzt, der mich zuletzt mehr als alles andere faszinierte und den ich den, und jetzt kommt es, Barock der Banalität, wiederhole, Barock der Banalität nennen möchte. In dem Sinne, in dem Paul Claudel, also ein französischer Autor, aber auch Kritiker, der übrigens mal hier in Japan Botschafter gewesen ist, französischer Botschafter, zur Zeit des großen Erdbebens, hier, ja, Kanto-Erdbebens, gibt es eine sehr schöne Beschreibung von Claudel über das Erdbeben. Sehr lesenswert. Also, indem Claudel ihn ein Gemisch aus dem Stil Racines, also Racine, Jean Racine, der französische Klassiker, Dramatiker des 17. Jahrhunderts, und eines Reporters der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts genannt hat. Also wie ein Reporterstil aus der Zeit um 1840. Ne? Ich meine, es stimmt ja auch, Baudelaire hat Salons geschrieben, also Kunstkritiken damals auch, also in Zeitungen so über Kunstausstellungen, ne? Wie ein Reporter. Ja, kurz, ich möchte doch einmal ausziehen, um es zu versuchen, jene sprachlichen Bereiche zu betreten, in denen das Modewort mit dem allegorisierten Abstraktum, das Modewort und das allegorisierte Abstraktum, also la mort, der Tod, solche Abstrakter, die bei Baudelaire immer groß geschrieben sind. Also zum Beispiel auch in der Überschrift Spleen e Ideal. Spleen ist damals ein Modewort aus dem Englischen, hat mit der französischen Sprache nichts zu tun. Das wurde durch Rammel und solche Dandys, also in Frankreich eingeführt, ne? Durch die Dandys. Und Spleen bezeichnet eigentlich im Englischen die Milz, ne? Milz, das Organ hier eigentlich, ist Spleen Milz hier. Ne? Und in der Melancholie-Theorie hat man gedacht, dass die Milz, also der Spleen, der Sitz der Melancholie sei. Also die Melancholie so sitzt hier. Ein Milzproblem. Also so der Zusammenhang. Sich begegnet und zugleich auf diesem Gebiete eine solche Klarheit im Metrischen zu erreichen. Und dann nennt er die Oehlersche Übertragung von griechischen Epigrammen als Vorbild. Und ich meine, das kommt ja später dann auch, wo er sagt, dass zum Beispiel George ist ein ganz miserabler Übersetzer. Ein guter Dichter, aber miserabler Übersetzer. Stefan George. George hat ja auch die Fleur du Mal übersetzt. Und in der Tat sind diese Übersetzungen noch furchtbarer als Benjamin sind auch nicht gut. Er hat recht, wenn er das sagt. Aber George sind noch schlecht. Also ein Dichter ist kein guter Übersetzer. Oft jedenfalls. Aber gut, ich wollte das nur sagen, dass Benjamin selbst also diese Aufgabe des Übersetzers doch so hoch angesetzt hat, dass er selber also auch hinterher zugeben musste, dass er die Aufgabe eigentlich nur schlecht erfüllt hat. Und zwar hinsichtlich also des Stils, insbesondere des Metrischen. Das heißt, eigentlich ist es falsch, hier metrisch zu sagen. Ne? Also Baudelaire hat ja, ich habe zum Beispiel auch einige Gedichte hier, müsste man mal nachschauen, aber Baudelaire ist ja in der Metrik einerseits sehr klassisch. Das heißt, er benutzt eigentlich wie ja, in Frankreich üblich eine Art des Alexandriners, ne? Eines verkürzten Alexandriners allerdings und vor allem die Sonettform auch. Ne? Aber wenn Benjamin vom Stil spricht, dann meint er eigentlich eher die Rhythmik, ne? Die Rhythmik in diesen Gedichten. Und das führt uns eigentlich zu dem, was mir besonders bei der Sprachtheorie Benjamins auch am Herzen liegt, was ich ja da auch in der Einleitung, so in der Vorstellung geschrieben habe, nämlich also die sprachmedialen Performance-Momente von Mimik, Gestik, Rhythmik, Motorik. Ne? Also dass das eigentlich das Entscheidende ist. Und das führt ja dann später, nur ein Vorgriff, zu der mimetischen oder anthropologischen Sprachtheorie von Benjamin. Also in den 30er Jahren, eben mimetisches Vermögen, Lehre vom Ähnlichen. Dort werden gerade diese sozusagen performativen Elemente des Sprechens, ne, mit hineingenommen in die Sprachtheorie. Das heißt, es geht dort weniger um die Sprache, ne, als sozusagen System, denn um das Sprechen. Ne? Also das Sprechen als eine, ja, wenn man so will, Praxis. Ne? Wobei man streiten könnte, Poiesis oder Praxis, Hervorbringung und Tun. Aber eigentlich, wenn Performance, dann eben eher Praxis im griechischen Sinne. Eupraxia, so wie Aristoteles sagt. Gute Praxis. Ne? Eupraxia. Also als eine Performance, würde man heute eben sagen. Nicht? Also dass diese Momente. Und das sind eben außersprachliche Momente. Rhythmik. Ne? Das ist eigentlich die Dimension des Ausdruckslosen innerhalb der Sprache. Des Nicht-Mitteilbaren. Ne? Diese Momente. Ne? Also von Hofmannsthal kommt ja der Ausdruck, da haben sich die beiden ziemlich verstanden, Sprachgebärden. Also eine Sprachgebärde. Das ist etwas, also ja, etwas Gestisches. Mhm. So. Also das ist nur die. Ja, ja, ja.
Hat der Benjamin selber der auch der Durchsteiger ansetzt, da ist
Ja, er hat Gedichte geschrieben. Ja. Sonette. Ja, Sonette geschrieben. In, so vor allem ja, mit Hände zusammen. Hände.
Ganz ne?
Ja, 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 Herr. Onodera weiß darüber sehr gut Bescheid. Ne? Muss er Bescheid wissen. Nicht? Da er sich mit Hölderlin beschäftigt.
Wir teilen.
Ja, nein, es gibt eine Ausgabe. Das ist auch gefunden worden in der Bibliothek National, damals von Giorgio Agamben, also 1990 herum. Nein, falsch, 80, 81, genau. Ich war damals auch in Paris. Ja, hätte ich auch finden können. Aber ich bin niemals in den Keller gegangen. Immer nur oben geblieben in der alten Bibliothek National. Heute ist das ja nur noch für die Handschriften so. Und andere Dinge. Jetzt gibt es ja die neue Bibliothek National, Mitterrand. Aber damals war noch die schöne alte Bibliothek die einzige in der Rue Richelieu, wo eben auch Benjamin gesessen ist. Und damals war es auch Foucault noch da. Er war sehr fleißig, Foucault. Er hatte natürlich seinen Platz, während unser einer musste immer kämpfen. Damals war ich Assistent. Also man musste relativ früh hingehen, damit man sicher war, einen Platz zu bekommen. Eigentlich waren immer zu wenig Plätze. Naja, aber Klammer zu. Ne? Ja, also das ist ja doch, denke ich, auch eine wichtige Geschichte. Ne? Ja, aber kommen wir also zum Text selbst, also die Aufgabe des Übersetzers. Es ist natürlich deutlich, dass das im Zusammenhang steht mit der Doktorarbeit als Art Fortführung über den Begriff der Kritik, also der Kunstkritik, nämlich Übersetzung, Kritik, Kommentar sind eigentlich für Benjamin die großen Aufgaben des Philologen. Also Übersetzung, Kommentar, Kritik eigentlich. Also Übersetzung ist sozusagen die Grundarbeit. Übersetzung also auch im Sinne von Übertragung, das heißt überhaupt einmal verstehen. Also ja, Übersetzung, dann Kommentar und das Kritik wäre sozusagen die schon am weitesten entfernte Fortschreibung gleichsam dieser Werke. Und wir werden aber sehen, dass bei Benjamin eben, und das ist ja auch in der Romantik so, nicht? Also so hat er Schlegel verstanden und also die vor allem frühen Romantiker, dass also die Kritik ein Fortschreiben der Werke ist. Das ist ja die Hauptidee, Fortleben, Fortschreiben, diese Fortsetzung. Ja, der Anfang des Aufsatzes ist ja wie ein Paukenschlag. Denn da heißt es am Ende des ersten Absatzes, denn kein Gedicht gilt dem Leser, kein Bild dem Beschauer, keine Sinfonie der Hörerschaft. Also das mag zunächst einmal sehr also schockieren vielleicht. Ne? Wir sind nicht gemeint. Ne? Das heißt, ja, man denkt sofort, das ist eine Position, vielleicht wie bei Mallarmé, nicht die Selbstgenügsamkeit, also des Werkes, nicht so eine Art von, wie Lyotard einmal gesagt hat, Chambre sourde, also taubes Zimmer, ne? Also sozusagen ein Raum, ein verschlossener Raum, hermetisch, der nichts zu tun hat mit dem Außen. So wäre das vielleicht zu verstehen. Wir werden aber natürlich sehen, dass das falsch ist. So meint das Benjamin nicht. Also setzen wir vielleicht gleich bei dem zweiten Absatz ein, nämlich der Frage, gilt eine Übersetzung den Lesern, die das Original nicht verstehen? Das scheint hinreichend den Rangunterschied im Bereich der Kunst zwischen beiden zu erklären. Also es geht Übersetzung Original. Überdies scheint es der einzig mögliche Grund, dasselbe wiederholt zu sagen. Was sagt denn eine Dichtung? Was teilt sie mit? Also ganz generelle Fragen stellt Benjamin wieder. Sehr wenig dem, der sie versteht. Das ist auch überraschend. Dichtung sagt wenig dem, der sie versteht. Ihr Wesentliches ist nicht Mitteilung, nicht Aussage. Das kennen wir ja schon, nicht aus dem ersten Aufsatz. Ist nicht Mitteilung, nicht Aussage. Dennoch könnte diejenige Übersetzung, welche vermitteln will, nichts vermitteln als die Mitteilung, also Unwesentliches. Das ist auch ein Erkennungszeichen der schlechten Übersetzungen. Was aber außer der Mitteilung in einer Dichtung steht, und auch der schlechte Übersetzer gibt zu, dass es das Wesentliche ist, gilt es nicht allgemein als das unfassbare, geheimnisvolle Dichterische, das der Übersetzer nur wiedergeben kann, indem er auch dichtet. Daher rührt in der Tat ein zweites Merkmal der schlechten Übersetzung, welche man demnach als eine ungenaue Übermittlung eines unwesentlichen Inhalts definieren darf. Dabei bleibt es, solange die Übersetzung sich anheischig macht, dem Leser zu dienen. Also vielleicht nur bis dahin. Also, das normale Verständnis von Übersetzung, ne? Also zum Beispiel technische Bücher zu übersetzen, ne? Über, weiß nicht, Kybernetik. Ja, da geht es darum, eben, naja, die Übersetzung ist schlecht, wenn eben die Mitteilung nicht stimmt oder ungenau ist. Ne? Man muss möglichst ganz genau eben, ja, ich sage jetzt schon mal die Sachverhalte wiedergeben. Ne? Also die Mitteilung sozusagen rüberbringen. Ja. Aber Benjamin spricht ja hier nicht von Sachtexten. Also nicht von technischen Übersetzungen, Gebrauchsanweisungen oder sonst irgendetwas, was heutzutage die Übersetzer meistens machen, ne? Sondern ganz dezidiert von Dichtung, Übersetzung von Dichtung. Ne? Und bei der Übersetzung von Dichtung ist eben das Wesentliche außer der Mitteilung. Das geben selbst schlechte Übersetzer zu. Also Dichtung ist eben das Wesentliche außerhalb der Mitteilung. Also etwas anderes als die Mitteilung. Also vielleicht kann man hier schon einmal einen Begriff, den Benjamin allerdings erst später einführt, nämlich im Aufsatz über Goethes Wahlverwandtschaften, heranziehen. Dort spricht er dann von Wahrheitsgehalt. Also Sachgehalt, Wahrheitsgehalt. Das macht das vielleicht noch klarer. Also damals hat Benjamin diesen Begriff noch nicht. Also er hat noch nicht diese Gegenüberstellung Sachgehalt, Wahrheitsgehalt. Freilich, auch in diesem Aufsatz schon, Aufgabe des Übersetzers, deutet alles darauf hin, auf diese eigentlich Unterscheidung. Sachgehalt, das wären die mitteilbaren, nicht? Data, ne? Und Wahrheitsgehalt wäre eben, Wahrheitsgehalt der Dichtung wäre eben das, was nicht so einfach mitteilbar ist. Ja. Denn was ist Dichtung eigentlich? Ja, das ist natürlich eine große Frage, aber Dichtung ist eigentlich Sagen. Nee. Also sagen, wie Heidegger das verstanden hat, ne? Wenn in seinen Analysen etwa von Gedichten Hölderlins oder Rilkes und so weiter, nicht sagen. Sagen, aber nicht etwas sagen, sondern sagen. Ne? Also nicht etwas sagen, sondern eben sagen. Ne? Oder Rilke hat davon gesprochen, von intransitiven, ne, Dichten. Nicht etwas dichten, sondern ja, dichten. Also das heißt, es gibt keinen in dem Sinne, also isolierbaren Gegenstand oder Sachgehalt. Das ist das Wichtige. Dichten ist eigentlich ein Tun. Ein Tun, freilich, also im Sinne, ja, von griechisch, also poiein, also poiesis, dann später, also etwas doch hervorbringen. Aber wichtig eben, etwas tun, ne, sagen. Und die Fiktion des Sprechens ist für Lyrik ja fundamental. Also Lyrik hat ja immer diese Fiktion, selbst wenn sie geschrieben ist, gesprochen zu sein. Das kommt natürlich daher, weil früher Gedichte immer gesprochen wurden. Also Gedichte sind eigentlich immer gesprochen worden. Zum Beispiel, das geht weit, nicht? Also Heldengedicht im Sinne des Epos ist auch gesprochen worden, Homer zum Beispiel. Nicht? Also die Aufführung, die Sprache selbst, das Sagen war eigentlich immer das Wesentliche. In allen Formen, mindestens der antiken Poesie. Und noch weit hinein in die mittelalterliche Poesie, die Troubadour-Dichtung, nicht, aus der eigentlich alle moderne, neuzeitliche Poesie in Europa hervorgegangen ist. Also die Troubadours, diese zumeist provenzalischen, also in der Gegend, ja, zwischen Spanien, Levante, bis nach Italien eigentlich, so am Mittelmeer entlang, bis manche natürlich nach Deutschland auch, nicht? Also Walter von der Vogelweide, nicht? Ist auch ein Ableger davon. Sie haben das gesungen. Also, nicht? Sogar mit Lyra eben, mit der Leier noch dazu. Nicht? Also, singen und sagen, nicht? Das in diesem Sinne. Nicht? Singen und sagen. Also, das heißt, selbst die geschriebene Poesie hat noch mindestens intern diese Fiktion, ne, eines Sprechens. So hat man gesagt, das lyrische Ich zum Beispiel. Freilich in der Dichtung, und das ist ein ganz großer Fehler, der begangen worden ist von der Germanistik, in Deutschland vor allem, also insbesondere eigentlich ist Diltay daran vor allem schuld, das Erlebnis und die Dichtung. Ne? Also innerhalb der Germanistik diese furchtbare Tendenz, alles als Erlebnisgedicht, als subjektiv zu fassen. Lyrik ist überhaupt nicht subjektiv. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht versteht, dann hat man nichts von Dichtung verstanden. Ja. Lyrik ist nicht subjektiv, sondern im Gegenteil. Lyrik ist eine sehr standardisierte, unpersönliche Art des Sprechens, weil sie eben sozusagen Persona, eine Maske, die lyrische Maske aufsetzt und durch die lyrische Maske spricht. Also gar nicht so verschieden eigentlich von dem Drama, von der Tragödie, nicht? Persona, die Maske ist das ja. Also es gibt eben auch die lyrische Maske. Und die lyrische Maske zeigt sich besonders an solchen Dingen wie Reim, nicht? Wie Metrik, also all diesen Elementen, die die Sprache regeln. Die lyrische Sprache ist eine höchst geregelte Sprache. Im Gegenteil zum Alltagssprechen, zum subjektiven Sprechen des Alltags. Das ist ganz wichtig. Das ist vor allem deshalb auch ganz wichtig, weil eine solche Konzeption von Lyrik oder von Dichtung auch hier in diesem Aufsatz, also nicht expliziert wird, aber mindestens dahinter steht. Sonst kann man eigentlich nicht verstehen, was das soll. Ja.
Der Begriff Dichtung ist hier als, im engsten Sinn als die Lyrik zu verstehen.
Ja.
Von dieser Dichtung schließt du alle anderen literarischen Gattungen aus.
Ja, also Zentrum steht Lyrik. Ne? Aber freilich, man darf jetzt nicht so einfach diese Dreiheit, wie sie Goethe zum Beispiel dann in der Vorrede zum westöstlichen Divan aufgestellt hat, das Lyrische, das Dramatische, das Epische. Ne? Also das ist eine sehr späte Standardisierung. Ne? Also vor allem das Didaktische ist hier ausgeschlossen. Ne? Bei Goethe in diesem späten, also in diesem westöstlichen Divan. Und ich meine, Emil Steiger und die ganze Germanistik hat wieder das nachgesprochen und damit ein zweites Verbrechen begangen, sozusagen, im Verstehen von dem, was Dichtung ist. Nämlich diese Dreiheit, die Trias, die nirgends, aber auch nirgends eigentlich konstitutiv gewesen ist, vormals, so als Dogma zu erheben. Zum Beispiel das Lehrgedicht in der Antike, Lucrez, De Rerum Natura, also über die Natur oder die Natur der Dinge. Ein Lehrgedicht von, man weiß nicht, 300, 200 Seiten. Ne? Das ist ein Gedicht, in Hexametern geschrieben, natürlich. Ne? Also Gedichte im Sinne von Gesagtem, nicht? Ist eigentlich sehr viel weiter zu fassen, ne? Als das, was dann später als Lyrik im engeren Sinne verstanden worden ist, im 19. Jahrhundert. Ne? Das ist auch wichtig. Ne? Aber so im weiteren Sinne, ja, es ist Dichtung. Das heißt, alles das, was Sagen in dem Sinne ist, ne? Was so, ja, also nicht erzählen, ne? Sondern Sagen. Natürlich können auch epische Elemente in einem Gedicht, Ballade zum Beispiel oder so, mitspielen. Ne? Aber das Wesentliche liegt auf diesem Sagen, nicht auf dieser, sagen wir, Fiktion des Sagens. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Und damit eben dieser performative Aspekt, ne? Des ja, Sagen-Singens, ne? In diesem Sinne. Übrigens ist interessant, dass in der neuesten Wendung von Kittler, also Medientheorie, er zurückkommt auf solche Dinge. Also er beschäftigt sich jetzt so sehr stark mit Mathematik und Musik zum Beispiel. Also diese Frage nach den Einteilungen, ne, bestimmter Gebiete. Das ist auch natürlich eine spannende Frage, weil die manche früheren Einteilungen sind ganz anders als dann die neueren, nicht? Und ja, wenn man so natürlich grundsätzliche Fragen stellt, dann muss man diese Überlieferung gleichsam mitbedenken. Und damit sind wir natürlich wiederum Überlieferung, ne? Ist ein wichtiger Punkt auch hier. Ne? Ja. Also das ist die eine Frage mit Dichtung. Ne? Dichtung gegen also Mitteilungstexte, sagen wir mal. Ne? Ja. Also schlechte Übersetzungen in dieser Hinsicht schon mal also abgetrennt, dann kommt jetzt Benjamin auf diese Qualität der Übersetzbarkeit. Also Übersetzung ist eine Form. Sie als solche zu erfassen, gilt es zurückzugehen auf das Original. Also, wir haben jetzt die Frage von Übersetzung und Original neu aufgenommen. nicht? Das ist so die Frage. Und vorhin haben wir gesagt, Kopie, nicht? Also Übersetzung ist ja keine Kopie. Ne? Kopie wäre tatsächlich so, ganz dinglich. Ne? Also das geht gar nicht sprachlich. Ne? Also Übersetzung kann nie Kopie sein. Selbst ein Sachtext kann nie eine Kopie sein des anderen. Ne? Zum Beispiel, ja, wenn ich Deutsch Freiheit sage und Französisch Liberté, ist das ganz was anderes. Und wenn ich amerikanisch Freedom sage, ist nochmal was ganz anderes. Ne? Obwohl ich sozusagen wörtlich versuche zu übersetzen oder Sachbegriffe versuche zu übersetzen. Das ist ungeheuer schwierig. Ne? Aber Benjamin sagt, im Original liegt das Gesetz der Übersetzung als Übersetzbarkeit. Und dann geht es, jetzt ist Benjamin sozusagen on track, jetzt geht seine Argumentation los. Also die Frage nach der Übersetzbarkeit eines Werkes ist doppelsinnig. Erstens, Frage, ob es unter der Gesamtheit seiner Leser je einen zulänglichen Übersetzer finden wird. Also gibt es einen idealen Übersetzer? Wird es einen idealen Übersetzer finden? Und das ist eigentlich die Frage, die vielmehr so, nämlich die zweite, gestellt werden müsste, ob es seinem Wesen nach Übersetzung zulasse und demnach auch verlange. Also verlangt das Original Übersetzung. Wird das Original einen adäquaten Übersetzer finden? Das ist eigentlich, sagt Benjamin, eigentlich dieselbe Frage. Und zwar soll man jetzt diese Fragestellung im Absoluten stellen. Also das ist eine, ja, Strategie, kann man fast sagen, von Benjamin, die wir ja schon kennen, aus dem ersten Aufsatz. Bestimmte Fragen im Absoluten zu stellen. Ne? Das heißt, ohne jede Beschränkung. Ne? Also im Wesentlichen, ne, praktisch zu stellen. Und das ist sozusagen dans l'absolu, sagt man im Französischen oft, oder im Deutschen ist das weniger gebräuchlich. Im Deutschen sagt man eigentlich, ne? Im Deutschen sagt man eigentlich, aber dieses eigentlich ist durch Heidegger so, ja, so problematisch geworden, vor allem dann durch Adornos Kritik auch noch, ne, diese, ja, Jargon der Eigentlichkeit. Ne? Deshalb, also im Absoluten wäre besser. Ne? Und was heißt im Absoluten eigentlich? Das heißt ohne jede weitere Bestimmung. Ne? Marx hat früher dann, später dann gesagt, sans phrase. Also Arbeit sans phrase. Das heißt einfach absolut abstrakte Arbeit. Arbeit an sich sozusagen. Ne? An und für sich. Ja, also im Absoluten. Und Benjamin hat dann die Tendenz, diesen Gesichtspunkt des Absoluten, auch das wissen wir schon, immer mit Gott zu identifizieren. Ne? Ja, also das ist natürlich scholastisch, könnte man sagen, nicht? Oder aristotelisch. Nach Aristoteles wäre das sozusagen das Glück des Philosophen, die Eudaimonie des Philosophen, wenn er seine Theorie fertig hat und nun alles beschaut. Das ist eigentlich der göttliche Moment, so ein bisschen wie also am siebten Tag der Schöpfung, Gott hat alles gemacht und nun sieht er, dass es gut ist. Also diese, also im Absoluten gleichsam, nicht? Ist ohne jede Beschränkung, nicht? Also außerirdisch gleichsam. Ja. Ja, und das also sagt Benjamin so, wenn sie nicht von vornherein ausschließlich auf den Menschen bezogen werden. Also wenn ich etwas sozusagen nicht auf den Menschen beziehe, ne, dann ist es gleichsam doll absolut, im Absoluten. Also für Gott gesprochen. Das heißt, ich nehme die Zuschauer- oder Betrachterposition Gottes ein, gleichsam. Das Auge Gottes, das alles sieht, mindestens so. Ohne jede Trübung, ohne jede Brechung und so weiter. Nicht? Ja, das ist eine höchst interessante Figur, nicht? So diese, also Beobachterposition Gottes gleichsam oder im Absoluten. Nicht? Als Fiktion, ne? Das kommt immer wieder vor, ne? Kommt immer wieder vor. Also diese Position so, vor allem natürlich in der europäischen, im europäischen Denken natürlich. Das hat sicher etwas mit Monotheismus zu tun, bin ich ziemlich gewiss. Ne?
Aber das heißt, er glaubt nicht eigentlich an Gott, sondern strategisch
ja.
diese Stelle.
Ja, das ist meine Interpretation sozusagen. Ja. Ich meine, ein Detail, Benjamin hat sich gewehrt. Es gab ja ein zweites Angebot zur Publikation des Ganzen, nämlich in einem jüdischen Verlag. Ja, also ich glaube in München war das. Also neben Weißbach in Heidelberg gab es ein zweites Angebot, Moment, ich schau mal, diesen Band herauszugeben, und in einem Brief schreibt Benjamin, er möchte auf jeden Fall vermeiden, dass es so diesen Stempel des Jüdischen bekommt. Ja. Deshalb will er in keinem Fall in diesem jüdischen Verlag veröffentlichen. Also das geht so zusammen mit solchen, also sehr vorsichtigen, abwehrenden Gesten von Benjamin hinsichtlich also der ganzen ja, jüdischen Umgebung. Nicht? Ja, durchaus ein bisschen problematisch. Ähnliches gilt natürlich für Kontakte zum George-Kreis. Ne? Benjamin war immer sehr kontaktscheu, ne? Also sehr scheu, Kontakte irgendwie zu zeigen. Ne? Er wollte immer gleichsam unbestimmt bleiben. Ne? Unbestimmt bleiben. Seine intellektuelle Freiheit sozusagen nicht durch Zurechnung zu Schulen oder zu Gruppierungen aufgeben. Ne? Das ist sehr wichtig bei ihm. Also von daher im Absoluten, hier wird es ja gesagt und es ist natürlich sehr bezeichnend, die Form der Argumentation. Ne? Also Benjamin sagt zuerst nicht von vornherein ausschließlich auf den Menschen bezogen. Nicht? Das ist erst einmal negativ und dann folgt weiter, so dürfte von einem unvergesslichen Leben oder Augenblick gesprochen werden, Beispiel, auch wenn alle Menschen sie vergessen hätten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz für das ganze Werk von Benjamin. Ganz wichtig. Ne? Dieser also an sich harmlos klingende Nebensatz, es ist eigentlich nur hier ein Nebensatz, aber das ist ganz, ganz wichtig. Denn nichts darf man aufgeben. Also wenn noch niemals irgendein Kritiker das sozusagen entdeckt hat, dann kann es sein, dass gerade das Wichtigste übersehen wurde. Also, dass praktisch etwas erinnert worden ist, ist kein Beweis dafür, dass etwas wichtig ist. Also, es ist nicht eben das Gedicht für einen Leser gemacht. Also nicht nach dem Geschmack der Leser, nicht der Geschmack ist wichtig, der Durchschnitt, nicht Umfrage, so, welche Gedichte wollen sie haben, so. Das wären Gedichte für Leser gemacht. Ne? Aber es geht um etwas ganz anderes. Ne? Also es ist nicht auf die Intentionen der Leser oder die Wünsche, die vordergründigen Wünsche einzugehen, sondern vielmehr auf, ja, das Wort später wird heißen, auf diesen Wahrheitsgehalt, nicht? Von etwas. Den muss man heraustreiben. Nicht? Also, so dürfte von einem unvergesslichen Leben oder Augenblick gesprochen werden, auch wenn alle Menschen sie vergessen hätten. Also das könnte sein, nicht? Dass das praktische Erinnern im Widerspruch steht zu dem, ja, eigentlich Gerechtigkeitsverlangen für das Werk. Das ist eben genau der Punkt, das habe ich schon das Wort genannt. Ne? Gerechtigkeit. Ne? Also auch Dinge, auch Werke können Gerechtigkeit verlangen. Das heißt, sie haben einen Anspruch, ein Anrecht darauf. Ne? Und das ist sehr wichtig. Ne? Also sie sind nicht irgendwie zum Gebrauch einfach oder so, ne? Sondern sie haben... Und wir werden dann später ja erfahren, warum. Das wird Benjamin Tradition dann nennen. Nicht? Das ist eben die Tradition. Das heißt, oder in letzter Konsequenz, einfach das Eingebundensein jedes Einzelnen, jeder Generation in Geschichte. Also in einen Überlieferungszusammenhang. Und ich meine, das ist dann genau die Frage, die sich stellen wird, wem gehört die Sprache? Wem gehört die Sprache? Nicht mir? Also meine Sprache gehört mir nicht. Sondern, ja, gehört die Sprache etwa der Sprachgemeinschaft, so wie die Linguisten sagen, heute, die heute lebt? Das Gegenwartsdeutsch. Ja, furchtbar. Nein! Nein, schrecklich. Ich meine, die Sprache gehört weder denen, die heute leben, noch mir, sondern sie gehört genauso den Gestorbenen, den Verstorbenen, also Goethe, Schiller oder, aber nicht nur denen, sondern auch den Zukünftigen, natürlich. Also im Absoluten, ne? Also sozusagen vor dem Auge Gottes, gehört die Sprache auch denen, die noch gar nicht geboren sind. Und deshalb muss man die Sprache zum Beispiel bewahren. Ne? Deshalb hat man die Aufgabe gegenüber der Sprache. Ne? Und deshalb ist zum Beispiel Karl Kraus für Benjamin so wichtig gewesen, dann als Sprachkritiker, ne? Der genau diese eigentliche Aufgabe der Sprachbewahrung, Sprachreinigung, Übermittlung und so weiter betrieben hat, durch seinen Fackel etwa. Also, die Sprache gehört nicht den Lebenden, sondern sie gehört genauso gut den Toten und den Ungeborenen. Das ist eben messianisch. Nee, das ist eigentlich die Bestimmung von messianisch. Nee, dieser Solidaritätszusammenhang. Nee, der Toten, Lebenden und noch nicht Geborenen. Und das ist eigentlich erst die Geschichte für Benjamin da. Denn es könnte ja sein, dass das irgendwann einmal wieder erinnert werden könnte. Und dann muss man zumindest das Spurlose vergessen. Also verhindern. Das heißt, wenn kein Mensch mehr Deutsch spricht, dann muss man doch irgendwie noch vielleicht, wenn man denkt, dass es eben in der deutschen Sprache Dinge gibt, die wichtig sind. Es muss irgendwann doch einen Leser geben, der Kant original lesen kann. Nicht nur in der englischen Übersetzung. Ne? Oder Goethe oder, weiß nicht, Benjamin im Original lesen. In 100 Jahren vielleicht. Möglicherweise, dass kein Mensch mehr Deutsch spricht dann. Außer ein paar Philologen, ja, die sich dann so in alten Büchern so, ja, möglich, durchaus. Ne? Aber das wäre dann eben vielleicht eine Situation, ne? Die an der Dringlichkeit so gemessen werden könnte. Wenn nämlich deren Wesen es forderte, nicht vergessen zu werden. Das heißt eben, wenn es einen Wahrheitsgehalt gibt, der nicht vergessen werden darf, nicht? So würde jenes Prädikat nichts Falsches, sondern nur eine Forderung der Menschen nicht entsprechen. Ne? Und zugleich auch wohl den Verweis auf einen Bereich enthalten, in dem ihr entsprochen wäre. Und jetzt kommt sozusagen diese Forderung. Bei Kant ist es reine Forderung. Nicht? Also Kant spricht dann von regulativer Idee etwa. Das bleibt natürlich relativ blass, nicht? Bei Kant. Vor allem dann, wenn er das auch noch konventionell begründet. Nicht? Aber das ist bei Kant unklar. Nicht? Die Vernunft ist bei Kant nicht Konvention, nicht? Sondern erst später im Neukantismus wurde es oft so interpretiert. Ne? Bei Kant hat sie durchaus noch einen Sitz, mindestens in der Überlieferung, ne? So könnte man sagen. Ne? Also Benjamin nimmt hier also Gott her. Ne? Er benennt das mit dem Gedenken Gottes. Und später wird das ja Eingedenken genannt werden. Ne? Das Eingedenken als der sozusagen Bereich, in dem eine letzte Gerechtigkeit gefordert werden kann. Also das ist eine Forderung, der Menschen nicht entsprechen. Ne? Aber deshalb sollte man sie nicht vergessen oder kann man sie nicht vergessen. Ne? Und das ist im Absoluten. Nicht so genannt. Entsprechend bliebe die Übersetzbarkeit sprachlicher Gebilde auch dann zu erwägen, wenn diese für die Menschen unübersetzbar wäre. Also wenn Benjamin so diese Begriffsbildung Übersetzbarkeit, ne, Kite, das gibt es bei Benjamin ja oft, Reproduzierbarkeit, Übersetzbarkeit. Ne? Es gibt noch ein paar andere Begriffe, die ähnlich gebildet sind. Lesbarkeit, nicht? Erkennbarkeit, all diese Begriffe funktionieren eigentlich immer nach einem ähnlichen Muster bei Benjamin. Sie sind eigentlich immer im Absoluten gemeint, zunächst einmal. Ne? Das ganz abstrakt sozusagen sind sie. Erkennbarkeit. Das heißt, ob es wirklich erkannt worden ist oder erkannt wird, ist sozusagen zweitrangig vor der Frage der Übersetzbarkeit oder Erkennbarkeit. Ob es wirklich passiert ist. Also Barkeit hat immer Forderungscharakter. Also sozusagen ultimate, letztlichen Forderungscharakter. Als eine Frage eben der Gerechtigkeit. Und Benjamin setzt manchmal hinzu, der göttlichen Gerechtigkeit. Ne? Göttliche Gerechtigkeit, eben absolute Gerechtigkeit. Ne? Also, von daher kommt Benjamin dann dazu zu sagen, dass die Übersetzung eine Form, wenn die Übersetzung eine Form ist, dann ist Übersetzbarkeit gewissen Werken wesentlich. Nee. Das heißt, Übersetzbarkeit ist ein Anspruch, den die Werke haben. Nee. Im Absoluten. Sie wollen übersetzt werden. Das heißt, wir werden dann nachher gleich sehen, was das bedeutet. Sie wollen nicht sterben, heißt das eigentlich. Sie wollen nicht vergessen werden, ne? Heißt das eigentlich. Ne? Sie wollen weiterleben, fortleben, nicht vergessen werden, ne? Heißt das eigentlich. Also Übersetzung ist dem Original wesentlich. Das Original ist auf Übersetzbarkeit angelegt. Das sind eigentlich zwei Ermittlungen oder Ergebnisse, die Benjamin hier schon relativ apodiktisch, wie er sagt, apodiktisch. Was ist apodiktisch? Apodiktisch heißt vor dem Sagen sagen. Also, das heißt, ohne Begründung sagen eigentlich. Ne? Meistens spricht der Kaiser apodiktisch. Ne? Also du bist zum Tode verurteilt, so. Ohne Begründung. Das heißt, es ist eben hier nicht abgeleitet, sagt Benjamin. Es ist nicht hergeleitet, nicht begründet, nicht, sondern einfach so gesagt, nicht apodiktisch. Jetzt in dem nächsten Abschnitt, das ist ziemlich, ja, man könnte sagen, wesentlich für, ja, also diese Auffassung von Benjamin, was es bedeutet, dass die Werke überleben, nicht? Übersetzbarkeit eignet gewissen Werken wesentlich. Das heißt nicht, ihre Übersetzung ist wesentlich für sie selbst, sondern will besagen, dass eine bestimmte Bedeutung, die den Originalen innewohnt, sich in ihrer Übersetzbarkeit äußere. Dass eine Übersetzung niemals, so gut sie auch sei, etwas für das Original zu bedeuten vermag, leuchtet ein. Ich meine, eine Übersetzung verändert ja nicht den Wortlaut des Originals. Nee. Also. Dennoch steht sie mit diesem Kraft seiner Übersetzbarkeit im engsten oder im nächsten Zusammenhang. Ja, dieser Zusammenhang ist umso inniger, als er für das Original selbst nichts mehr bedeutet. Und jetzt, also gibt es diese Parallele zum Leben. Ne? Also es gibt nicht nur ein gleichsam natürliches Leben, ne? Sondern es gibt auch, so könnte man sagen, ein Überleben oder ein Fortleben eben im Geistigen. Das nennt man normalerweise Überlieferung oder Tradition. Also das, was sozusagen weitervermittelt wird. Ich meine, das ist ja auch verständlich. Heutzutage die Biologen, nicht? Man spricht also von Ontogenese, Phylogenese. Also ein Kind, nicht? Innerhalb von kurzer Zeit lernt es eigentlich alles, was die Menschheitsentwicklung, also schon durchlaufen hat, ne, die Evolution sozusagen. Und jetzt gibt es heute natürlich den Streit, wie viel ist Genetik und wie viel ist Erziehung. Ne? Also was ist sozusagen genetisch durch die Evolution mitgegeben und was muss das Baby lernen? Ne? Das ist so diese Frage. Ne? Und alles ist irgendwie Überlieferung. Das eine ist natürlich jetzt genetisch, das andere ist sozusagen durch die Tradition, durch den, ja, Schule und all diese Sachen, nicht? Gelernt. Also wenn man in Japan aufwächst oder in Deutschland, gibt es gewisse Unterschiede, ne? Zum Beispiel immer noch. Ja. Also von daher, also kann man nicht dieses Geistige trennen. Nicht? Also, es gibt ja so die Tendenz zu sagen, auch das ist so eine ja, christlich-humanistische Vorstellung, der Leib ist sterblich und der Geist ist ewig. Ne? Also sozusagen die Seele und so weiter. Ne? Der Leib stirbt, die Seele überlebt oder ist unsterblich. Ne? Also für Benjamin ist es eben so, dass in diesem Lauf der Geschichte sowohl als auch, also sowohl Körper als auch Geist inbegriffen sind. Insofern also ist auch eben bei geistigen Produkten, also bei Werken der Dichtung zum Beispiel von einem Fortleben die Rede. Also in völlig unmetaphorischer Sachlichkeit ist der Gedanke vom Leben und Fortleben der Kunstwerke zu erfassen. Nee? Freilich, wo leben die Kunstwerke fort? Die Dichtung lebt ja in der Sprache fort. Nee? Und wir wissen ja vom ersten Aufsatz, die Sprache ist wesentlich für die geistige, also Mitteilung und so weiter. Nicht? Das heißt, in der Sprache leben sie fort. Und Benjamin reklamiert eben für die Geschichte auch ein Leben. Leben. Ne? Ja, zum Beispiel in dem einen Satz, der wichtig ist, auf Seite 11, schon ein bisschen runter. Vielmehr nur wenn allen demjenigen, also im oberen Teil, vielmehr nur wenn allem denjenigen, wovon es Geschichte gibt und was nicht allein ihr Schauplatz ist, Leben zuerkannt wird, kommt dessen Begriff zu seinem Recht. Denn von der Geschichte, nicht von der Natur aus, geschweige von so schwankender wie Empfindung und Seele, ist zuletzt der Umkreis des Lebens zu bestimmen. Also von der Geschichte her, ne? Ist das Leben oder der Umkreis des Lebens zu bestimmen. Daher entsteht dem Philosophen die Aufgabe, alles natürliche Leben aus dem Umfassenderen der Geschichte zu verstehen. Ne? Alles natürliche Leben aus dem Umfassenderen der Geschichte zu verstehen. Das ist natürlich eine Idee, die letztlich einer Evolution sehr nahe kommt. Also der Vorstellung der Evolution, wie sie dann später etwa Darwin und bis heute, also Luhmann, systemtheoretisch und so fort entwickelt haben. Also dass sozusagen es keine stabile Natur gibt, in dem Sinne, die unveränderlich wäre, sondern dass in der Evolution nicht also sich eine, ja, man sagt sogar ein offener Prozess nicht abspielt. Das heißt auch, das Ende gar nicht im Einzelnen definiert ist. Nur, dass es ein Ende gibt, das weiß man. Ne? Etwa für den Menschen. Und ist nicht wenigstens das Fortleben der Werke unvergleichlich viel leichter zu erkennen als dasjenige der Geschöpfe? Also Benjamin versteht ja dieses Fortleben durchaus auch im Sinne etwa der Gattung, ne? Also der Mensch, die Gattung lebt ja fort, nicht? Also das ist ja auch diese Solidarität, von der vorhin schon gesprochen wurde, nicht? Also durch die Toten und die Kommenden. Also die Lebenden sind gleichsam in diese Solidaritätsgemeinschaft mit den Toten und den Künftigen eingebunden. Nicht? Und das wird deutlich bei den Werken auch. Nicht? Da wird es leichter sichtbar, sagt Benjamin so wahr. Nicht? Also an den Werken wird es leichter sichtbar. Und jetzt geht es weiter, die Bestimmung. Die Geschichte der großen Kunstwerke kennt ihre Deszendenz aus den Quellen, also Abkunft aus den Quellen, ihre Gestaltung im Zeitalter des Künstlers und die Periode ihres grundsätzlich ewigen Fortlebens bei den nachfolgenden Generationen. Also später sagt Benjamin, Vorgeschichte, Nachgeschichte der Werke zum Beispiel. Also es gibt sozusagen eine Vorgeschichte, bevor ein Werk also da ist, geschaffen ist. Und es gibt dann eine Nachgeschichte. Und sozusagen konkret gesprochen, es gibt auch sozusagen die, man könnte sagen, die Zeitgeschichte des Werks. Nennen wir zum Beispiel Goethes Faust. Die Vorgeschichte, natürlich der Fauststoff, all diese Dinge, ne, das ist ja klar, also die deutsche Sprache letztlich, alles, was zur Vorgeschichte des Faust gehört. Ne. Dann so unmittelbar die sozusagen Zeit, nicht, in der, was man normalerweise Entstehung genannt hat, ne, und dann die Nachgeschichte, die Wirkungsgeschichte, die Überlieferung von Faust, ne, bis Moriogai und so weiter und so fort. Ne. Wie ist der Faust nach Japan gekommen? Ja, und so weiter. Das gehört zu, natürlich zu, dieser, zu diesem Fortleben, zum Beispiel. Und wenn man jetzt freilich nicht einfach nur die Entstehung, sondern auch die, den Ursprung etwa hernimmt eines Werkes. Der Ursprung eines Werkes wäre Vorgeschichte und Nachgeschichte. Nicht? Beurteilung des Werkes im Spiegel von Vor- und Nachgeschichte. Ne? Also sozusagen, ich habe selber mal damals schon vor über 30 Jahren in meiner Doktorarbeit genau das versucht, mal an einem Werk, hauptsächlich Anton Reiser von Moritz, ne? Ursprung des psychologischen Romans. Also versucht eben, nicht einfach nur Entstehung, sondern sozusagen in der Tradition, dass man das immer falsch als Autobiografie gelesen hat und nicht eben als Roman, so gegen die Überlieferung sozusagen zu lesen. Nicht? Und das war damals also ein Versuch, eben ausgehend von solchen auch benjaminschen Überlegungen. Also, das heißt, eben bei einem Kunstwerk, die Vorgeschichte, die Entstehungs-, die Zeitgeschichte gleichsam und die Nachgeschichte gehören dazu. Erst das ist sozusagen dieses Leben, das Leben oder Wirken dieses Werks. Dieses Letzte heißt, wo es zutage tritt, Ruhm. Übersetzungen, die mehr als Vermittlungen sind, entstehen, wenn im Fortleben ein Werk das Zeitalter seines Ruhmes erreicht hat. Also Werke werden übersetzt, im Prinzip, wenn sie eine bestimmte Wirkung entfaltet haben. Ja. Das heißt, Übersetzungen sind auch in diesem Sinne eben wichtig und Zeichen für das Fortleben. Sie dienen daher nicht sowohl diesem, wie schlechte Übersetzer es für ihre Arbeit zu beanspruchen pflegen, als dass sie ihm ihr Dasein verdanken. Also die Übersetzung dient nicht dem Ruhm Ne? Sondern überhaupt die Übersetzung hat den Ruhm gleichsam zur Voraussetzung. Also nämlich in den Übersetzungen erreicht das Leben des Originals seine stets erneute, späteste und umfassendste Entfaltung. Also praktisch die Übersetzung in diesem Sinne ist immer der jüngste Tag des Originals. Also der jüngste Tag ist immer der jüngste Tag eben. Also der letzte Tag. Also jetzt gerade leben wir im jüngsten Tag. Ne? Also vorläufig natürlich, aber ja. Ne? Also jedes Mal ist der jüngste Tag. Jeden Tag, wenn Sie aufstehen, ist der jüngste Tag. Das ist jetzt Zeit. Also so ein Zeitbegriff. Ne? Sollte man eigentlich haben, um jeden Tag so als Jetztzeit zu erfahren. Ne? Eben als gleichsam den letzten Tag, eben den jüngsten Tag. Stellen Sie sich vor, das wäre der letzte Tag. Welche Intensität vielleicht des Erlebens. Sie würden hinausgehen und, ja, müssen Sie, aber es ist so, eigentlich. Ne? Und so ist eben jede Übersetzung der jüngste Tag des Originals. Ne? Es ist sozusagen die stets erneute, späteste, umfassendste Entfaltung. Ne? Und das macht die Bedeutung eigentlich der Übersetzung auch aus, in dieser Vorstellung von Benjamin. Ne? Ja, vielleicht machen wir an dieser Stelle erst einmal für heute dann Schluss als Einstieg. Also natürlich ist ein Unterschied deutlich zu sehen schon zwischen dem ersten Aufsatz und diesem Aufsatz. In diesem Aufsatz ist Benjamin doch sehr viel, ja, wie soll ich sagen, genauer im Sinne also einer schon sich andeutenden Geschichtstheorie. Ne? Sprachtheorie und Geschichtstheorie gehen hier schon Hand in Hand. Und natürlich wäre es jetzt nicht unerheblich, auf die Doktorarbeit, nicht über den Begriff der Kunstkritik in der Romantik einzugehen, weil dort eigentlich diese Idee des Fortlebens schon zum ersten Mal also dargelegt worden ist, was es eben ist, was es bedeutet im Bereich der Kunst oder des Geistes eben so von Werk und Geschichte zu sprechen. Ja, aber ja, das nächste Mal dann mehr.